Herzlich willkommen zum Denkmal-Europa-Podcast des Europa-Instituts der TU Chemnitz. Corona, Pandemie, Lockdown, diese Worte schwirren seit nun mehr als einem Jahr in unseren Köpfen herum. Aber wie beeinträchtigt die Covid-19-Pandemie eigentlich die Migration? Zur Beantwortung dieser Frage begibt sich unser Student Theo zusammen mit Professorin Dr. Birgit Gelorius von der Professur für Humangeographie auf eine gedankliche Reise. Angefangen von der Situation an den EU-Außengrenzen mit einem Blick auf Moria, über die Aufnahmeprogramme bis hin zu den Integrationsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen hier in Deutschland.
Also erstmal begrüße ich Sie herzlich. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich würde gerne mit Ihnen heute über Migration reden, auch in Hinsicht auf die Covid-19-Pandemie innerhalb der EU. Und aber erstmal würde ich gerne wissen, wer Sie sind, vielleicht eine kurze Vorstellung. Ich weiß, dass Sie ja die Professur für Humangeographie haben.
Das kann ich gerne tun. Also mein Name ist Birgit Gelorius. Ich bin Geografin mit dem Schwerpunkt Humangeographie. Wir beschäftigen uns ja in der Geografie vor allem auch mit Mobilität. Und das erklärt dann auch, warum ich mich mit solchen Themen wie Migration und Asyl beschäftige. Eben diese Arten von Migrationen als Mobilitätsprozesse, das steht im Mittelpunkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Ich bin seit 2013 an der TU Chemnitz, zuerst als Juniorprofessorin und seit Herbst 2018 als Professorin für Humangeographie mit dem Schwerpunkt europäische Migrationsforschung. Und habe sehr viele Jahre lang mich vor allem mit den innereuropäischen Ost-West-Migrationen beschäftigt. Das ist ja vor allem auch an unserem Institut für europäische Studien interessant im Kontext der EU-Erweiterungen, weil sich da einfach auch sehr viel verändert hat in der europäischen Mobilität. Und ich bin dann aber so wie viele andere Migrationsforscherinnen und Forscher seit 2015 dann auch in dieses Thema Flucht, Asyl und Aufnahme von Geflüchteten eingestiegen, einfach weil ich auch das Gefühl hatte, dass wir als Wissenschaftlerinnen hier auch unsere Kompetenzen einsetzen sollten, um die Gesellschaft und den politischen Handlungsprozess mit unseren Kompetenzen auch zu unterstützen.
Wir wollen uns erstmal damit beschäftigen, wie die Situation in den EU-Außengrenzen ist. Also erstmal speziell auf in Moria, weil es ist ja jetzt in letzter Zeit, würde ich sagen, auch in der Öffentlichkeit eher so ein bisschen untergetaucht. Auch einfach aufgrund von der Covid-19-Pandemie ist mal ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und insgesamt kann man ja sagen, dass in Moria, das war ja 2015 ein Registrierungs- und Aufnahmezentrum, also war dafür gedacht für Geflüchtete. Und im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 war es dann ziemlich schnell überfüllt. Es war eigentlich für 2.800 Leute konzipiert und dann im März 2020 waren es ungefähr 20.000 Menschen. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie kam es dann auch zur Eskalation innerhalb des Lagers, wo dann auch viele Menschen obdachlos geworden sind. Was würden Sie sagen, was passiert im Moment an den EU-Außengrenzen? Wie kann man das beschreiben? Wie ist gerade dort die Situation?
Also insgesamt hat ja die Covid-Pandemie insgesamt unser aller Mobilität sehr stark eingeschränkt. Das betrifft ja nicht nur Mobilitäten innerhalb Europas, sondern eben auch den Zugang zur Europäischen Union. Hier gab es ja gleich zu Beginn der Covid-Krise im März 2020 gab es einen Einreisestopp für Personen aus Drittstaaten, der von der EU praktisch erlassen wurde. Wir haben das alle mitbekommen, dass dann eben auch die Fluglinien ihre Arbeit eingestellt haben und was eben auch für den Zugang von flüchtenden Menschen, die ja in der Regel nicht ins Flugzeug steigen und sich da mit einem Ticket und mit einem Visum und so weiter einfach nach Frankfurt am Main fliegen lassen, sondern in irgendeiner Form die Außengrenzen tatsächlich auch die physischen Grenzen überwinden müssen, hatte das eben wirklich gravierende Konsequenzen, dass zum Beispiel auch die ganzen Seenotrettungsaktivitäten im Mittelmeer sehr stark eingeschränkt wurden. Das hat ja vor allem auch, haben die Staaten Italien und Malta auch praktiziert. Das sind ja auch die Staaten, diese zentrale Mittelmeerroute, die seit einigen Jahren eben am stärksten frequentiert wird von Geflüchteten. Und dort hat man eben mit Hinweis auf die Covid-Pandemie Häfen gesperrt oder eben das Einlaufen von Schiffen verhindert. Man hat ja dann auch durch das ganze Jahr 2020 hindurch immer wieder auch private Rettungsmissionen, also von NGOs, Schiffe am Auslaufen gehindert, also praktisch festgesetzt in den Häfen mit diversesten, sehr bürokratischen Argumenten, dass nicht genügend Schwimmwesten an Bord sind oder dass zu viele Schwimmwesten an Bord sind oder was auch immer. Aber letztendlich dann mit dem Effekt, dass im Mittelmeer einfach weniger Seenotrettung stattfindet. Und das ist auch eine Begründung dafür, dass wir einfach auch weniger Zugang von Geflüchteten haben im Moment.
Wie Sie schon gesagt haben, die Mobilität, die leidet gerade. Was würden Sie sagen, ist Corona insgesamt für Geflüchtete auch in ihren Heimatländern oder auch innerhalb der EU-Außengrenze, ist das ein Push-Faktor, der vielleicht Geflüchtete dazu drängt, weiterzureisen oder weiterzuziehen oder aus ihren Heimatorten oder Heimatländern rauszukommen oder halt aus dem Lager zum Beispiel Moria rauszuwollen, weil man halt, weil die Flüchtlinge oder die Geflüchteten halt auch Angst haben, sich anzustecken oder halt, weil die Bedingungen in den Lagern, sag ich jetzt mal, in den Aufnahmezentren fragile schlecht sind.
Also ich glaube, da muss man zwei Dinge festhalten an der Stelle, ob jetzt die Covid-Pandemie ein Push-Faktor ist für Migration. Zum einen ist es so, dass tatsächlich in diesen Lagern, vor allem eben auf den griechischen Inseln, das sind ja diese Aufnahmelager, die uns allen vielleicht noch am stärksten auch präsent sind, wobei das bei weitem nicht die einzigen und auch nicht die größten sind, die es für Geflüchtete gibt. Sie hatten es schon angesprochen, eben wirklich katastrophale hygienische Bedingungen existieren. Diese Lager sind überfüllt. Das Lager Moria ist abgebrannt im vergangenen Jahr. Es wurde dann nach einer Woche der Obdachlosigkeit wurde dann ein Ersatzlager aus dem Boden gestampft. Dort wurde versprochen, dass die Situation besser sein sollte, hygienischen Bedingungen besser sein sollen. Und alles, was wir dort wissen, ist, dass alles immer nur noch schlimmer geworden ist. Also es sind weiterhin unbefestigte Zelte, die halten auch dem Wetter nicht stand. Es ist schon überschwemmt worden, das Lager. Es gibt zu wenige hygienische Einrichtungen und es ist permanent auch eine Unterversorgung, sodass die Menschen nicht nur eben bedrängt leben, bedrängt in diesen hygienischen Bedingungen unterwegs sind, sondern zum Beispiel auch stundenlang anstehen müssen für Nahrungsmittellieferungen und also permanent eigentlich damit konfrontiert sind, dass sie die Hygieneregeln, die wir jetzt alle internalisiert haben, die AHA-Regeln, sage ich mal, absolut nicht einhalten können. Und angesichts dessen, dass viele einfach auch schon sehr viel hinter sich haben, gesundheitlich in keinem besonders guten Zustand sind, vom Ernährungsstatus her nicht, sind diese Personen natürlich noch anfälliger für die Erkrankung. Und Massenunterkünfte sind grundsätzlich natürlich immer anfällig für Superspreading-Events, einfach weil, wenn da das einmal eingetragen wird, sich dann dieses Virus sehr schnell auch verbreiten kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, ob das ein Push-Faktor ist, Heimatländer zu verlassen. Und da würde ich ganz klar sagen, nein, das ist kein Push-Faktor. Die Geflüchteten haben mit wesentlich gravierenderen Situationen zu kämpfen, als mit der Möglichkeit, an der Corona-Erkrankung schwer zu erkranken oder möglicherweise zu sterben. Das sind also viel lebensgefährlichere und viel wahrscheinlichere Lebensgefahren, vor denen Menschen auf der Flucht sind. Sodass ich sagen würde, die Covid-Pandemie ist einfach nur noch ein Faktor, der die Lebensbedingungen nochmal verschlechtert und vielleicht momentan nicht unbedingt jetzt die unmittelbaren gesundheitlichen Bedingungen, sondern vielleicht eher die Frage, wie man aus diesem Zustand des Wartens und des Verharrens weiterkommt. Weil, und das ist dann vielleicht der dritte Punkt, weil sich natürlich auch im Kontext der Corona-Pandemie alle Strukturen, die dafür da sind, Asylverfahren zu managen, sich zunächst mal zurückgezogen haben, sodass eben der Verbleib auch in diesen Situationen, in den Lagern, unterwegs und so weiter, dass dieser Verbleib einfach länger dauert.
Wir können uns ja nochmal mit den Aufnahmeprogrammen beschäftigen. Es ist überfüllt, die Zustände sind in katastrophalen Lagern und eigentlich sollten ja die, besonders halt auch die EU-Staaten, halt mit den Aufnahmeprogrammen so entgegenwirken. Insgesamt haben Sie ja auch gesagt, dass ja die Asylanträge ja an sich auch zurückgegangen sind. Ich habe da mal eine Zahl von 33%. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass halt wegen dem Lockdown, also dieses Verfahren auch eingebrochen ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und es gibt ja verschiedene Programme. Also was ich da jetzt mal rausgesucht habe, war das Resettlement-Programm, was eigentlich im Prinzip die Aufnahme von schutzbedürftigen Flüchtlingen aus Nicht-EU-Staaten halt beinhaltet. Oder das Relocation-Programm, was die Asylsuchende halt innerhalb der EU-Mitgliedstaaten verteilt. Und dann halt noch so humanitäre Aufnahmeprogramme von den einzelnen Staaten. Welche Schwierigkeiten treten aufgrund der Pandemie mit den humanitären Aufnahmeprogrammen auf?
Vielleicht kann man auch noch mal so ein bisschen oder können wir noch mal so ein bisschen zurückblenden in diese Situation in den griechischen Lagern oder überhaupt Griechenland so als Barrierestaat der Europäischen Union. Das Land ist ja in diese Situation erst geraten, als eben diese Fluchtroute über die Türkei 2014, 2015 eben so massiv genutzt wurde. Und dadurch ist ja dann auch im März 2016 der EU-Türkei-Pakt abgeschlossen worden, der dann im Grunde diese Situation auch der griechischen Inseln zementiert hat. Das ist ja diese Idee, dass praktisch Griechenland Personen abweist, in die Türkei zurücküberführt und dass für alle, die zurücküberführt werden, die praktisch an der Einreise in die EU gehindert werden, mit dem Argument natürlich, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat ist, sodass man rechtlich auf der richtigen Seite steht, dass praktisch im Ersatz dafür die gleiche Anzahl von syrischen Flüchtlingen aus der Türkei ausgeflogen werden und dann eben auf EU-Länder verteilt werden. Plus verschiedenste finanzielle Unterstützungen für die Türkei, damit sie mit den vielen Millionen von Geflüchteten aus Syrien vor allem, die dort leben, damit sie die besser auch unterstützen kann. Also das sind Programme zur Lebensmittelunterstützung, zur Unterstützung des Schulbesuchs und so weiter. Also letztendlich auch dafür gedacht, den Druck vom türkischen Staat zu nehmen, aber natürlich auch die Lebensbedingungen der Geflüchteten in der Türkei so weit zu verbessern, dass sie keinen Anreiz mehr sehen, weiterzuwandern. Das ist der eine Punkt gewesen. Dann kann man sich die Funktionsweise anschauen. Es funktioniert eher schlecht als recht. Also diese Idee, praktisch die gleiche Anzahl von Personen aus der Türkei auszufliegen, wie praktisch zurücküberführt werden, diese Rechnung ist noch nie so richtig aufgegangen, sodass eben dennoch weiterhin Griechenland und eben vor allem die Lager auf den griechischen Inseln wirklich weiterhin so als Barriere dienen und die Personen dort, die dort in den Lagern sind, in diesem prekären Zustand eben tatsächlich so eine Art negatives Aushängeschild sind, um andere Geflüchtete auch abzuweisen, um wirklich abzuwehren und zu sagen, schaut her, das lohnt sich für euch nicht, weiter als bis hierhin kommt ihr nicht und diese Situation ist nicht besonders beglückend. Gleichzeitig gibt es ja diese weiteren Aufnahmeprogramme. Resettlement hatten Sie schon angesprochen. Das ist ja ein internationales Programm oder sind verschiedene internationale Programme, wodurch oder die Idee ist, dass Geflüchtete eben relativ nah von ihrem Ausgangsort der Flucht praktisch gesammelt werden, gescreent werden, um dann diejenigen, die eben nach bestimmten Kriterien ausgesucht werden, das ist vor allem das Kriterium der Vulnerabilität, also besonders vulnerable Gruppen, also zum Beispiel kranke Personen, Minderjährige und so weiter, dass die eben vorzugsweise in andere Staaten, in Aufnahmestaaten dann ausgeflogen werden und dort ein normales Asylverfahren durchlaufen. Wobei aber die ersten Schritte eben schon an dem Startpunkt dieses Resettlement durchgeführt wurden. Und da muss man sich auch wieder anschauen, welche Akteure sind denn da eigentlich unterwegs in dem Feld. Resettlement, da haben wir zum einen natürlich die Zielstaaten, die praktisch Kontingente anbieten. Das war über lange Jahre, waren die USA eins der größten Länder, das Resettlement-Plätze angeboten hat. Das ist unter Donald Trump sehr stark zurückgegangen. Kanada haben wir noch als Staat, der häufig Geflüchtete aufnimmt. Und dann in Europa auch verschiedene Länder, die aber auch in den letzten Jahren sich da eher nicht mehr so stark beteiligt haben. Dann der zweite Akteur, der ganz wichtig ist, jemand, der vor Ort diese Personen erstmal sammelt und screent und auswählt und für diese Aktivität, für diese Reise auch vorbereitet, also eben zum Beispiel mit Papieren ausstattet und so weiter. Das sind internationale Organisationen wie zum Beispiel der UNHCR oder IOM. Und wenn wir das uns nochmal überlegen, was eben mit diesen Akteuren während der Corona-Pandemie passiert ist, dann ist es eben so, dass auch UNHCR zum Beispiel im Beginn dieses ersten Lockdowns eben auch seine Mitarbeiter abgezogen hat, bestimmte Maßnahmen sozusagen, Schutzmaßnahmen für die eigenen Mitarbeiter auch implementiert hat, sodass im Effekt einfach diese Auswahlprozesse länger gedauert haben oder überhaupt auch erstmal eingestellt wurden. Dann haben wir Relocation. Relocation ist ja ein Arbeitsbegriff innerhalb der Europäischen Union. Das bedeutet, dass man Personen, die an einem Ort sich sehr stark zusammenballen, eben gleichmäßig auf andere Orte verteilt, in andere Länder verteilt. Es wird vor allem auf die Geflüchteten angewandt. Und hier geht es eben darum, dass zunächst mal innerhalb der Europäischen Union die Staaten sich einigen über Relocation. Meistens ist es so, dass wir hier die sogenannten Coalition of the Willing haben, also praktisch keine EU-Regulation, die sagt, so und so viel in Relation zur Einwohnerzahl nimmt hier jedes Land auf. Das hat ja noch nie funktioniert innerhalb der Europäischen Union, sondern dass einige Länder sich zusammentun und sagen, also wir sind jetzt bereit, ein bestimmtes Kontingent an Asylsuchenden, die in Griechenland in prekären Verhältnissen leben, aufzunehmen. Und das hat sich Anfang 2020, bevor wir noch alle ahnten, was da Covid-mäßig auf uns zukommt, hat sich so eine Koalition zusammengesammelt und wollte eigentlich Geflüchtete aus diesen Lagern evakuieren, vor allem die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und auch Familien, wo kranke Personen dabei sind. Und das ist in den Vorverhandlungen dann erstmal stecken geblieben, als dann der erste Lockdown kam. Dann hat es eine Weile gedauert, dann hat Luxemburg interessanterweise den ersten Move gemacht und hat 12 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufgenommen. Dann kam Deutschland und hat knapp 50 aufgenommen und dann nochmal eine Gruppe. Und das ist dann aber sehr, sehr spärlich, sehr tröpfchenweise wirklich auch vonstatten gegangen, sodass das nicht wirklich auch die Entlastung auch für die Aufnahmestrukturen dort auf den griechischen Inseln waren, die man sich eigentlich erhofft hatte. Und das wird natürlich alles auch unter den Vorzeichen der Pandemie auch verargumentiert. Ne? Man sagt, man kann die Screenings nicht durchführen, man kann für die Sicherheit des eigenen Personals keine Sorge tragen und das nicht gewährleisten, dass die eben vor einer Ansteckung sicher sind. Man findet keine Fluggesellschaften, die diese Ausflüge organisieren und so weiter. Also es werden da sehr viele Argumente auch vorgeschoben, oder nicht vorgeschoben, würde ich nicht sagen, aber es werden die eben ins Feld geführt, warum sich diese Relocation-Prozesse eben nicht besser abspielen. Und dann würde ich vielleicht noch einen dritten Punkt hier anbringen, nämlich, dass wir ja, also wenn wir jetzt uns überlegen, auch wieder, welche Akteure hier eigentlich beteiligt sind, dann sind es ja vor allem auch staatliche Akteure, also eben zum Beispiel Akteure der Zielländer, die diese Relocation auch organisieren und die auch über Kontingente sich abstimmen. Und jetzt ist es ja so, dass wir zum Beispiel innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb anderer Länder ja auch Länder haben, also Bundesländer oder auch Kommunen, die in der Vergangenheit schon Aufnahmeprogramme organisiert haben. Also es gab Landesaufnahmeprogramme, zum Beispiel das Bundesland Baden-Württemberg hat mehrfach solche Aufnahmeprogramme auch gefahren. Das heißt, dass man dort dann schon im Vorfeld der Zuweisung von Geflüchteten sich eben überlegt hat, wo kann man die ansiedeln? Gibt es dort genügend Integrationsstrukturen? Stehen dort auch genügend Organisationen bereit für die Versorgung, für die Erstversorgung, für die Unterbringung, für den Zugang zu Gesundheit, zur Schule, zum Sprachkurs und so weiter? Und hat das organisiert? Und es gibt auch verschiedene Modellprogramme, die sowas auf kommunaler Ebene organisiert haben oder organisieren wollten. Und auch da ist es so, dass diese Überlegungen und diese Verhandlungen sich mit dem Argument, dass wir jetzt einfach andere Probleme haben, nämlich diese Covid-Pandemie und deswegen auch die Integrationsstrukturen nicht so arbeitsfähig sind, mit diesem Argument wurden dann eben auch diese Aufnahmeprogramme zumindest erstmal verlangsamt, verzögert oder zwischenzeitlich auf Eis gelegt.
Das hatten Sie ja erwähnt, dass die Kommunen oder viele halt bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen. Und dass dann halt der Innenminister gesagt hat, dass die Kapazität nicht ausreicht.
Also das sind, ja, also es ist einerseits, gibt es tatsächlich Aufnahmeprogramme, wo sich einzelne Kommunen auch engagieren können. Also es gibt ein Modellprogramm, das vom Bundesamt für Migration und Geflüchtete ausgerollt wurde, wo eben einzelne Kommunen dann sich wirklich auch vorbereiten können auf die Aufnahme von Geflüchteten. Es war ja im Kontext dieser 2015 Flüchtlingszuweisungen, als man das ausgewertet hatte, war es ja eine häufige Beschwerde auch der Kommunen, dass man so ad hoc einfach Flüchtlinge zugewiesen bekommen hat. Man wusste nicht man konnte sich nicht langfristig vorbereiten. Man wusste vor allem auch nicht, wer da eigentlich kommt, also auch hinsichtlich Nationalitäten, hinsichtlich demografische Charakteristika oder besondere Bedürfnisse. Und das sollte mit diesem Modellprogramm des Bundesamtes für Migration gelöst werden, indem eben einzelne Kommunen wirklich erst so eine Art Integrationspaket schnüren und dann, wenn dieses Integrationspaket praktisch vorliegt, dann eben ein Kontingent von Geflüchteten zugewiesen wird. Und das ist eben sehr stark verlangsamt worden. Und der zweite politische Schritt eigentlich der Kommunen war eben tatsächlich Kommunen und auch Bundesländer, dass sie auch im letzten Jahr wirklich gesagt hatten und sich eben wirklich auf Bundesebene hier nochmal stark gemacht hatten dafür, dass sie als Kommunen und als Bundesländer sich einfach mehr Aktivitäten auf staatlicher Ebene wünschen, um diese humanitären Missstände auf europäischen Boden zu lösen, sprich die Missstände in den griechischen Lagern, für die wir ja irgendwo auch alle mitverantwortlich sind als EU-Bürger, wenn man wirklich das als Gesamtverantwortung auch nimmt, dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Und die Kommunen gesagt hatten, wir können wesentlich mehr leisten, Pandemie hin oder her, und wir würden uns dafür einsetzen, dass hier mehr aufgenommen werden, auch im Rahmen von Umsiedlungsmaßnahmen, also von Relocation. Und das wurde eben tatsächlich von der Bundesebene abschlägig beschieden. Die Bundesebene hat eben hier das hoheitliche Recht, auch über Aufenthalt zu bestimmen, und hat sich also auch, ich denke mal, auch aus übergeordneten politischen Gründen auch entschieden, jetzt hier diesen ersten Schritt nicht zu machen. Deutschland, Frau Merkel, hat ja 2015 doch auch sehr stark neben sehr viel Lob eben auch Kritik eingesammelt für diese Politik der offenen Türen, wie das damals auch empfunden und auch diskursiv verhandelt wurde. Also das Angebot, eben die Dublin-Regulierung auszusetzen, vor allem für syrische Geflüchtete, um eben humanitäre Katastrophen auf der Balkanroute auch zu vermeiden. Und damals oder in der Reflexion des Ganzen gab es ja auch dieses Ergebnis, dass man damit einfach andere Partner in der Europäischen Union zu stark unter Handlungsdruck setzt. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein Grund, warum man jetzt an der Stelle eher defensiv gehandelt hat, einfach weil man sich diesem Vorwurf nicht nochmal aussetzen wollte.
Weil wir uns ja jetzt schon langsam Richtung Deutschland bewegen, würde ich auch sagen, dass wir uns dann mit der Situation innerhalb von Deutschland befassen, also wie es dort aussieht mit den Unterkünften für die Geflüchteten, auch hinsichtlich Corona. Und zwar, ich hatte auch dann ein paar Zahlen rausgesucht, dass ca. 36.000 Personen halt untergebracht worden sind, und davon gab es dann 6.000 Covid-19-Fälle in den verschiedenen Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften und dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten. In der Hinsicht einfach die Frage, warum ist die Infektionsgefahr in Aufnahmeeinrichtungen und insbesondere in Gemeinschaftsunterkünften so hoch? Das ist so ähnlich wie, kann man sagen, wie in Moria, dass halt die Menschen einfach so eng im engen Raum beieinander sind, oder dass einfach die Hygieneeinrichtungen, sage ich jetzt mal, nicht an die Pandemiesituation angepasst worden ist.
Genau, also das ist vielleicht dann eine hobby-epidemiologische Antwort, die ich gebe, nämlich die Antwort eben, wie sich eigentlich das Virus tatsächlich verbreitet und wo eben die Verbreitungsmöglichkeiten besonders optimal sind. Und das ist letztendlich alles, was praktisch das Gegenteil der AHA-Regeln ist, nämlich kein Abstand, keine Hygienemaßnahmen wie Desinfektion, keine Trennung von Nutzungen. Und all das trifft eben eigentlich auf sämtliche Gemeinschaftseinrichtungen zu. Deswegen werden ja auch viele Gemeinschaftseinrichtungen, die nur optional genutzt werden, sowas wie Jugendherbergen oder Internatsschulen, werden gerade geschlossen, ne? Weil man eben in einem Mehrbettzimmer mit Gemeinschaftsbad eben genau diese AHA-Regeln nicht einhalten kann. Und diese Problematik ist natürlich in den Gemeinschaftsunterkünften gegeben. Hier ist es ja so, dass überwiegend eine Zahl der Fälle auch Familien zum Beispiel keine abgeschlossenen Wohneinheiten bewohnen. Zum Teil haben sie noch nicht mal ein eigenes Zimmer für sich, also teilen sich das Zimmer mit anderen Personen. Also sind praktisch das, was wir alle nicht tun dürfen, nämlich sich mit mehr als einem Haushalt zusammensetzen, ist dort praktisch gar nicht zu vermeiden. Man trifft sich in den Küchenbereichen, man trifft sich in den Hygieneeinrichtungen, also in den Bädern und so weiter, auf den Gängen, die ja auch nicht breit genug sind, um hier Abstand zu halten. Man hatte zu Beginn der Pandemie keinerlei Hygienemittel, also keine Mund-Nasen-Schutzmasken, kein Desinfektionsmittel, zum Teil keine Seife. Das waren also letztendlich die Bedingungen. Es wurde ja dann eine Hygieneverordnung erlassen für Werkvertragsarbeiterunterkünfte. Das ist ja die zweite Gruppe von MigrantInnen, die ja auch sehr stark in den Medien aufgetaucht ist zu Beginn der Pandemie, weil das eben mit der Spargelsaison zusammenfiel und da eben Erntehelfer auch in Deutschland gebraucht werden. Und die übernachten ja auch traditionell in Gruppenunterkünften, eben auch im Schlafsaal, im Stockbett, Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbad und so weiter. Und hier wurden dann praktisch Hygieneregeln erlassen, die wahrscheinlich auch nicht überall eingehalten werden, aber wie auch immer, diese Hygieneregeln haben interessanterweise für die Gemeinschaftsunterkünfte von Asylsuchenden nicht gegolten. Man hat sich hier eines kleinen Kunstgriffs bedient, indem man einfach eine Gruppenunterkunft für Geflüchtete als einen Haushalt definiert hat. Und damit ist das alles legal.
Eine Vorgehensweise, um praktisch irgendwie, sage ich jetzt mal, die Situation an die Pandemiesituation anzupassen, also Situation in den Unterkünften.
Genau. Ja, okay. Genau. Es ist sicherlich schwierig, diese, sagen wir mal, vielen Menschen, die in den Gemeinschaftseinrichtungen leben, anderweitig unterzubringen. Das ist unbenommen. Ne? Also nicht umsonst leben einfach auch sehr viele Geflüchtete selbst nach Anerkennung ihres Flüchtlingsstatuses noch in Gemeinschaftsunterkünften, weil es einfach auch nicht so leicht ist, auf dem Wohnungsmarkt entsprechend Wohnungen zu finden. Aber dennoch muss man festhalten, es entspricht eigentlich nicht den Hygieneverordnungen und den Corona-Schutzverordnungen, die für uns alle gelten und die für uns alle erlassen wurden. Es hat auch einzelne Gerichtsurteile gegeben, dass also einzelne Geflüchtete, die zu bestimmten gesundheitlichen Risikogruppen gehören, auch geklagt haben auf eine Einzelunterbringung und auch Recht bekommen haben. Und es hat durchaus auch Überlegungen gegeben von Kommunen oder von verschiedenen Organisationen, ob man nicht Hotels und Jugendherbergen, die ja eben leer stehen, ob man die nicht nutzt, um einfach diese Unterbringung zu entzerren. Genau, also das hat man nicht gemacht und man hat, wie gesagt, dann müssen wir jetzt wieder zurückgehen zur Epidemiologie, auch wenn wir da alle nicht drin ausgebildet sind, aber so ein bisschen Knowledge haben wir uns da alle angeeignet in den letzten Monaten und können dann tatsächlich verstehen, dass in Gruppenunterkünften einfach die Verbreitungswege von Ansteckungen einfach sehr schnell, sehr explosiv auch stattfinden können. Und das ist eben in der Tat auch passiert. Und was eben zudem auch noch passiert ist, dass gerade auch Gruppenunterkünfte, wo eben auch immer mal wieder Neuzugänge sind oder wo vielleicht ein einzelner Ausbruch festgestellt wurde, dass die dann immer wieder auch unter Quarantäne gesetzt wurden und das zum Teil eben auch so Kettenquarantänen waren. Ne? Also es wird ein Fall festgestellt, die gesamte Gruppenunterkunft geht für 2 Wochen in Quarantäne, dann wird wieder geöffnet, dann wird ein anderer Fall festgestellt, dann gehen die wieder 2 Wochen in Quarantäne. Und das ist natürlich auch für die, die da drin leben, wirklich sehr, sehr unerquicklich.
Genau, was sind insgesamt die Auswirkungen von Covid-19 auf die Teilhabe für Asylsuchende an der Gesellschaft in Deutschland?
Also für alle, die relativ neu in Deutschland sind und eben diesen Bedarf haben, eben durch Sprachunterricht und durch Information, durch Beratung, einfach ihren Weg auch in das Leben hier zu finden, hat natürlich die Corona-Pandemie hier sehr viele Schwierigkeiten aufgeworfen. Für Asylsuchende, würde ich es mal sagen, ist es immer noch mal ein Stück schwieriger und ein Stück problematischer, einfach weil ohnehin ja schon sehr, sehr wenige Ressourcen da sind, also sehr wenig Bewegungsmöglichkeiten zum Beispiel, sehr wenig formale Möglichkeiten. Wenn man jetzt mal überlegt, eine Familie, die in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, die sich noch im Asylverfahren befindet oder die vielleicht auch nach dem Ende des Asylverfahrens in der Gemeinschaftsunterkunft lebt, deren Kinder haben in der Regel sehr, sehr große Schwierigkeiten mit dem Homeschooling gehabt. Es gibt einige vergleichende Studien, auch wenn die jetzt nicht im größeren Maße repräsentativ sind, aber wo man einfach verglichen hat, Kinder, die in Privathaushalten leben, ohne Migrationshintergrund, aber darum ging es letztendlich gar nicht, sondern es ging um die Frage der Gruppenunterbringung und der individuellen Unterbringung und eben Kinder, die in Asylunterkünften leben. Und man hat eben festgestellt, dass bei den Kindern in Asylunterkünften weniger als 1/3 überhaupt Zugang zu einem digitalen Endgerät und einem Internetanschluss hatte. Also das heißt, dieses Homeschooling auch per Video, das hat für diese Gruppe gar nicht funktioniert. Und wir wissen zwar, dass es auch in vielen Schulen gar nicht funktioniert hat, aber auch das, was stattdessen eben angeboten wurde, nämlich die Verteilung von Materialien zur eigenen Bearbeitung, also zum Beispiel Arbeitsblätter und so weiter, sind natürlich auch voraussetzungsvoll für einen Familienhaushalt, wo die Eltern kein Deutsch sprechen. Und auch da haben wir in dieser nicht repräsentativen, aber in der vergleichenden Untersuchung gesehen, dass Kinder, die in deutschen Privathaushalten leben, fast zu 100% mindestens eine Person hatten. Meistens war es die Mutter, manchmal waren es auch andere Personen, die da geholfen haben. Also die wirklich erklärt haben, was muss man da jetzt machen, die das vielleicht auch ein bisschen begleitet haben, betreut haben, vielleicht auch ein bisschen Druck gemacht haben, dass auch das Arbeitsblatt bis zum Ende ausgefüllt wird und so weiter. Bei den Kindern in Gemeinschaftseinrichtungen, in Asyleinrichtungen waren es nochmal unter 30% von Kindern, die hier Hilfe erhalten haben. Das ist also schon gravierend. Wenn wir uns dann die Erwachsenen anschauen, Erwachsene haben ja dann verschiedene Möglichkeiten, auch einen Sprachkurs zu machen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet ja Sprachkurse an im Rahmen von Integrationskursen. Die haben anfangs dann auch nicht mehr, also wurden nicht mehr weitergeführt. Dann hat man versucht, die in den digitalen Raum zu verlagern. Da ist man gerade auch dabei, das zu evaluieren. Und auch da wissen wir selbst jetzt auch durch unsere universitären digitalen Formate, das kann schon ganz gut funktionieren, aber es ist eben auch voraussetzungsvoll. Ne? Also man braucht das geeignete Endgerät, den Internetzugang. Man muss auch verstehen, was da von einem verlangt wird und so weiter. Und das nochmal angewendet auf eine Gruppe von Personen, die mit ganz, ganz unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen nach Deutschland gekommen ist, die zum Teil sich sogar noch in Alphabetisierungsmaßnahmen befindet. Da ist es einfach unglaublich voraussetzungsvoll, sowas dann in den digitalen Raum zu verlagern. Dann haben wir die große und wichtige Unterstützung durch ehrenamtliche Personen, die all das abpuffern, also die auch schon unter normalen Bedingungen eben auch Alltagshilfe leisten, die eben auch erklären, was ist jetzt mit dieser Hausaufgabe für das Kind gemeint, die einen Behördenbrief erklären, die erklären, wie man einen Arzttermin bekommt, die nochmal den Deutschsprachkurs nochmal Revue passieren lassen, die Sprachtraining machen, die Konversation machen und so weiter. Auch die haben ja dann keinen Zugang mehr bekommen zu Personen in Gemeinschaftseinrichtungen. Viele von den Ehrenamtlichen sind auch ältere Menschen, die ja auch jetzt im Rahmen der Pandemie besonders gefährdet sind und sich da auch selber auch zurückgezogen haben, aus gutem Grund, um eben ihre eigene Gesundheit zu schützen. Und wir wissen das auch von Personen, die mit Geflüchteten arbeiten, dass sie wirklich große Sorge haben, dass hier im Grunde ein ganzes Jahr auch an ja, sprachlichen Fortkommen, eben gerade für die, die gerade erst angefangen hatten mit ihrem Sprachkurs, dass das verloren gegangen ist. Also dass hier wirklich auch ein Schuljahr verloren gegangen ist für geflüchtete Kinder, dass für geflüchtete Erwachsene eben diese Deutschkenntnisse im Grunde wieder sehr stark zurückgegangen sind, einfach weil die Möglichkeiten fehlen, das zu praktizieren und auch weiterzuüben.
Haben Sie da vielleicht einen Lösungsansatz oder eine Idee für einen Lösungsansatz unter Covid-19, wie man das vielleicht einfach wieder effektiver gestalten kann? Sie haben ja gesagt, in den digitalen Raum verlegen, aber Sie haben ja auch gesagt, das sage ich jetzt mal, die Ausgangsbedingungen dafür eher schwierig sind.
Also hier Lösungen auf die Schnelle zu finden, sozusagen die Krise in der Krise zu bearbeiten, das ist natürlich schwierig. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch eine Konsequenz aus dieser Covid-Krise, dass wir einfach nochmal viel deutlicher auch zu sehen bekommen haben, in welchen Bereichen der Gesellschaft besondere Problemlagen existieren. Also wo einfach eh schon alles am Anschlag ist sozusagen und dann im Grunde diese Covid-Pandemie nochmal drüber kommt und alles irgendwo nochmal viel, viel problematischer macht. Und wenn wir uns das so anschauen, wir haben diese jetzt thematisiert, dass ja Asylsuchende in Gruppenunterkünften leben. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das sind ja nicht nur Asylsuchende, das sind auch über 400.000 Personen, die schon einen Status haben, die in der Wohnungslosenstatistik auftauchen. Und die leben in der Regel eben auch in Gruppenunterkünften. Also es sind Personen, die, ich würde es als Overstayer bezeichnen, also die praktisch das einfach nicht geschafft haben, nach der Asylanerkennung, nach der Anerkennung ihrer Flüchtlingseigenschaften, eine Wohnung zu finden. Und die deswegen eben noch, damit sie nicht obdachlos sind, weiter in dieser Gruppenunterkunft leben. Das heißt, wir haben das haben ein Problem mit dem sozialen Wohnungsmarkt. Wir haben zu wenig Wohnungen für Personen mit schmalen Einkommen oder für Personen, die eben auf Transferleistungen angewiesen sind. Wir haben Probleme mit Diskriminierung von Ausländerinnen auf dem Wohnungsmarkt. Auch das fällt jetzt diesen Personen auf die Füße. Wir haben unterausgestattete Schulen im Bereich der Unterstützung von Personen mit besonderen Unterstützungsbedarf. Wir haben einen digitalen Notstand in Schulen. Wir sind da meilenweit hintendran. Das ist nicht geübt worden, wie man im Digitalen auch lernen kann, welche Lernformate hier funktionieren. Wir haben zu wenig Unterstützung und vielleicht auch zu wenig Bewusstsein dafür, wie wichtig diese Unterstützung ist im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Ein Beispiel, die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, also sowas wie Jugendzentren, Stadtteilzentren für Jugendliche, wurden äußerst in diesen verschiedenen Öffnungsszenarien äußerst restriktiv behandelt. Also das heißt, sie durften nicht öffnen. Sie durften, während Schulen schon offen hatten, eben mit Wechselunterricht und so weiter, durften diese Jugend- und Stadtteilzentren eben nicht öffnen und durften praktisch nicht das anbieten, was sie normalerweise tun, nämlich zum Beispiel Hausaufgabenhilfe anbieten oder Beratung anbieten und so weiter. Also all das ist einfach ohnehin schon relativ schwierig oder es sind Probleme, die wir haben. Und diese Probleme sind einfach jetzt noch viel deutlicher zum Tragen gekommen. Also deswegen habe ich keinerlei schnelle Rezepte, wie man diese Problematik lösen kann, sondern vielleicht, wir müssen das wirklich mehr generisch betrachten. Also wir müssen einfach sehen, an welcher Stelle unsere Gesellschaft oder welche Bereiche unserer Gesellschaft besonders anfällig auch sind für Krisen. Und in den Bereichen muss einfach mehr investiert werden, damit man solche Krisen dann auch besser abfedern kann, wenn sie eintreten.
Aber dann auch in der Hinsicht, wenn man jetzt weiterdenkt, auch dass ja für Asylsuchende oder auch für Arbeitsmigrantinnen, dass halt die Arbeitssituation ja deutlich schwerer geworden ist. Auch was Sie schon erwähnt haben, als der Lockdown kam und auch so die Grenzen teilweise geschlossen worden sind, dass halt dann die Erntehelfer gefehlt haben, beispielsweise für Spargel aus Osteuropa oder allgemein auch für Asylsuchende, die dann halt einen Praktikumsplatz vielleicht bei einem Betrieb benötigt hätten, aber die Betriebe jetzt teilweise halt davon absehen, weil es entweder finanziell zu viel Aufwand ist oder Angst vor einer Infektion ist, wenn noch mehr, sag ich jetzt mal, Menschen dort arbeiten.
Genau.
Oder man einfach nicht mit der Situation richtig umgehen kann. Deswegen, welche Folgen sehen Sie insgesamt halt anhand der Pandemie auf den Arbeitsmarkt für Asylsuchende und Arbeitsmigrantinnen?
Also wir haben ja das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, macht ja relativ intensives Monitoring auch der verschiedenen Zuwanderergruppen in Deutschland und schaut sich eben auch mit den existierenden Datensätzen eben an, wie die Integration der Asylsuchenden, die ab 2015 gekommen sind, im Arbeitsmarkt vorangeht. Und hier hatte man eigentlich bis vor der Covid-Pandemie wirklich sehr positive Erfolge gesehen. Man hatte gesehen, ich muss jetzt hier mal gerade die Zahl raussuchen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, genau, dass im Jahr 2018 über ein Drittel der erwachsenen Asylsuchenden, die ab 2015 gekommen waren, in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen waren. Vielleicht jetzt nicht besonders, sagen wir, vielleicht keine Vollarbeitsplätze und vielleicht auch keine Arbeitsplätze, die ein eigenständiges Leben, also ohne jetzt zusätzliche Unterstützung ermöglichen. Aber immerhin, sie waren auf dem Arbeitsmarkt angekommen und man hatte auf der Basis dieser Beobachtung, was jetzt von 2015 bis 2018 schon geglückt ist, prognostiziert, dass im Jahr 2020 die Hälfte aller erwachsenen Asylsuchenden oder Geflüchteten, die seit 2015 gekommen sind, im Arbeitsmarkt praktisch angekommen wären. Und diese günstige Prognose wurde eben tatsächlich durch diese Corona-Pandemie sehr stark eingebremst. Das hat auch ganz klare Gründe, nämlich dass die Asylsuchenden, die Geflüchteten, die im Arbeitsmarkt angekommen sind, vielfach genau in den Branchen beschäftigt sind, die von der Pandemie wiederum sehr stark betroffen waren. Also sowas wie Hotellerie und Gastronomie zum Beispiel. Ne, da wurde ja im Grunde alles auf Null runtergefahren und es gab dort von jetzt auf gleich gar keine Arbeitsmöglichkeiten mehr. Häufig, das kommt noch zusätzlich dazu, sind die Geflüchteten auch oder greifen auf Zeitarbeitsfirmen zurück, um sich in den Arbeitsmarkt vermitteln zu lassen. Einfach weil das ist auch so eine bisschen skurrile Beobachtung, aber die Vermittlung über Zeitarbeitsfirmen läuft einfach effektiver ab als die Vermittlung über die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. So, und was machen aber Zeitarbeitsfirmen? Zeitarbeitsfirmen machen Verträge mit den Personen, mit ihren Klienten und lösen dann diese Verträge auch wieder, wenn wiederum ihre Kunden, also ihre betrieblichen Kunden sozusagen, keinen Bedarf mehr haben. Und so sind eben viele dieser Geflüchteten dann nochmal doppelt prekarisiert, weil sie einfach dann über diese Zeitarbeitsfirmen zum Teil eben auch nicht Nutznießer geworden sind von der Kurzarbeiterregelung, von diesen Kurzarbeiterzahlungen oder weil die Verträge ohnehin schon so gestaltet waren, dass eben, wenn keine Arbeit mehr zur Verfügung ist, die auch ganz schnell wieder gekündigt werden. Das ist also tatsächlich ein Effekt, den wir auch in der Migrationsforschung kennen. Wir nennen das auch den dualen Arbeitsmarkt. Der duale Arbeitsmarkt hat praktisch ein Segment, das die sogenannten Steady Jobs hat, also die ja auf der Basis des geltenden Arbeitnehmerrechts funktionieren, die regulär entlohnt werden, wo man eben auch Aufstiegschancen und so weiter hat. Und dann gibt es eben dieses zweite Arbeitsmarktsegment und das sind praktisch alles die Jobs, die Einheimische nicht so gerne machen und die auch prekär sind, schlecht bezahlt, unsicher. Und das sind jetzt traditionell, nicht nur auf Geflüchtete jetzt ausgerichtet, aber traditionell sind das die Bereiche, in denen Migrantinnen und Migranten am schnellsten unterkommen.
Diese Zeitarbeiterfirmen, die kann man auch als Subunternehmen sozusagen benennen, oder? Würden Sie sagen, es ist nochmal ein Unterschied?
Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Also die Zeitarbeitsfirmen an sich, die machen ja wirklich im Grunde so eine Vermittlungsarbeit. Das muss auch gar nicht schlecht sein. Also sie haben ja wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch unterschiedlichste Statuspositionen, die da auch vermittelt werden. Und es ist eben tatsächlich eine sehr professionelle und sehr effektive Vermittlung. Eben zum Teil geht es dort wirklich schneller, als im Jobcenter oder im Arbeitsamt eben zu suchen oder sich dort eben vermitteln zu lassen. Subunternehmen, würde ich sagen, ist nochmal was anderes. Ne? Weil man hier, also wir kennen das ja jetzt aus der Lebensmittelindustrie, das eben, das war ja so dieser Skandal den Schlachtereibetrieb, ne, Tönnies, genau, dass man da dann festgestellt hat, als man dort auch diesen Covid-Ausbruch hatte und dann gesehen hatte, eben in welchen Verhältnissen eben auch diese Beschäftigten untergebracht sind, dass man dann eben erlebt hat, dass der Unternehmer an sich praktisch seine Hände in Unschuld wäscht, weil er selbst ja nicht für die Unterbringung verantwortlich ist und dann eben letztendlich festgestellt hat, dass hier eine ganze Kaskade von Subunternehmern praktisch verantwortlich ist dafür, dass diese Personen einen Arbeitsvertrag bekommen, dass sie untergebracht werden und dass das wirklich eigentlich mit jedem Subunternehmer, der da noch mit im Geschäft ist, das eigentlich bedeutet, dass die Werkvertragsarbeitnehmenden noch schlechtere Arbeitsbedingungen haben und noch schlechtere Entlohnung. Und auch das, würde ich sagen, ist ein Bereich, der arbeitsrechtlich gesehen schon seit Jahrzehnten bekannt ist und den man schon längst hätte abstellen können und der politisch nicht angefasst wurde.
Die Situation für Asylsuchende und Werksvertragsarbeiterinnen, ist die vergleichbar oder wie weit kann man das vergleichen? Gibt es gemeinsame Probleme oder
Also ich denke, gerade die Personen, die jetzt zur Saisonarbeit kommen oder die jetzt hier in der Schlachterei arbeiten und so weiter, das sind ja klassischerweise solche Pendelmigrationsbeziehungen. Die Leute, die kommen mal für 6 Wochen oder für 3 Monate, arbeiten dann in Deutschland und können durch diesen Lohn, den sie dort erzielen, bedingt durch die Lohnkostendifferenzen zu ihrem Heimatland, dann sehr effektiv ihre Familien im Heimatland unterstützen. Und vielfach sind die Familien auch darauf angewiesen. Das gibt ja auch einen Fachausdruck dafür, diese Geldrücküberweisungen, also das Geld, das man praktisch durch die Arbeitsmigration erzielt, den Mehrwert, den man dann in die Heimat zurücküberweist oder selber mitbringt, wenn man zurückfährt, ne, wird Remittances genannt. Und diese Remittances sind global gesehen im Laufe der Covid-Pandemie zum Teil bis zur Hälfte zurückgegangen. Und wenn man dann eben sieht, dass manche Haushalte wirklich größtenteils auf diese Geldrücküberweisungen angewiesen sind, um praktisch über das gesamte Jahr davon zu leben, ist das sehr gravierend. Also jetzt nicht unbedingt für die Arbeitsmigranten in dem Moment, wo sie in Deutschland sind, aber eben für diesen transnationalen Lebenszusammenhang, der da existiert. Also das sind durchaus dann sehr substanzielle Probleme mit der Lebenshaltung, die diese Leute haben und die eben auch durch dieses Abhängigkeitsverhältnis letztendlich von der Arbeit im Ausland hervorgerufen wird. Für die Geflüchteten, die in Deutschland dauerhaft leben möchten und hier auch Fuß fassen wollen, ist es ja nochmal eine andere Situation, weil man ja wirklich praktisch in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens irgendwo Fuß fassen muss, sodass man wirklich nochmal viel stärker auch zurückgeworfen wird, eben in den Bereichen, über die wir gerade schon gesprochen hatten, also der Spracherwerb, das sich zurechtfinden draußen, an dem Ort, an dem man wohnt, überhaupt zu lernen, wie Dinge funktionieren, auf den Ämtern, beim Arzt, in der Schule, im Kindergarten und so weiter. Und das, was eben für Geflüchtete eigentlich am wesentlichsten ist, für Teilhabe, und das wissen wir wirklich auch zu Genüge aus unseren Forschungen, das ist ja alltäglichen Kontakt zu Deutschen zu haben. Also sich wirklich ganz normal mit den anderen Müttern im Kindergarten, mit der Nachbarin im Wohnhaus, mit dem Kollegen auf der Arbeitsstelle und so weiter, sich wirklich ganz normal zu unterhalten, eine Bekanntschaft zu pflegen und dadurch wirklich auch einen Zugang zu dem Leben hier zu haben und überhaupt ein Verständnis auch dafür zu entwickeln, wie das Leben hier stattfindet. Das kann jetzt nicht funktionieren im Moment oder kann nur unter sehr erschwerten Bedingungen funktionieren. Und das ist jetzt zusätzlich zu allen ökonomischen Schwierigkeiten und diesem Rückstand jetzt im Spracherwerb und so weiter, ist eben nochmal zusätzlich unschön. Und das ist auch nicht nur für die Geflüchteten unschön, sondern wirklich auch für die gesamte Gesellschaft in Deutschland, weil wir letztendlich ja alle auch darauf angewiesen sind, wirklich gute Möglichkeiten auch der Integration und der Teilhabe auch zu entwickeln.